Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag. Ja, der Hebräerbrief, das haben wir jetzt lange durchmarschiert und heute dürfen wir ihn abschließen. Heißt aber nicht, dass ihr nie wieder reinschauen müsst. Es ist immer wieder spannend, im Hebräerbrief zu lesen. Und bevor wir uns das Kapitel 13 anschauen, möchte ich gerne noch einmal, Moment, ich muss schauen, ob dieses Ding eingeschalten ist. Ja. Möchte ich noch einmal mit euch schauen, worum es eigentlich wirklich gegangen ist im Hebräerbrief. So eine ganz kurze Zusammenfassung, dass wir noch einmal so einen Überblick haben. Nun, an wen richtet sich dieser Hebräerbrief? Wir haben gesagt, an die Judenchristen in der ganz frühen Kirche. Das heißt, er ist in etwa, Daumen mal Pi, 2000 Jahre alt, sagen wir jetzt einfach. Wir wollen es nicht so genau festlegen, aber er ist sehr, sehr alt. Ein bisschen jünger ist er schon, aber... Und das waren also vom Glauben her Juden, die zum Christentum gekommen sind oder wirklich angenommen haben, dass der Messias in Jesus gekommen ist. Die Juden heute warten noch auf ihren Messias, weil sie sagen, na, der Jesus war es nicht. Aber die haben gesagt, ja, dieser Jesus ist der Messias, auf den wir warten. Aber warum wurde er geschrieben? Wir sehen es an diesem schönen Bild. Wir alle neigen dazu, wenn wir Jesus einmal angenommen haben und mit ihm unterwegs sind, in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Da neigen wir alle dazu. Da können wir indirekt etwas lernen vom Hebräerbrief. Wir können ganz genau auf unsere so alten Gewohnheiten hinschauen und immer wieder einmal schauen, ja okay, was zieht uns denn ein bisschen zurück? Wo schauen wir mehr zurück als nach vor? Jesus sagt ja, du sollst die Hand auf, wenn du die Hand am Pflug hast, schau nach vor. Sonst pflügst du nach links und rechts und es wird keine schöne Ackerfurche, wo du sehen kannst. Schau nach vor, nicht zurück. Da neigen wir alle dazu, das können wir indirekt lernen vom Hebräerbrief. Aber es hatte auch einen Grund und da können wir auch etwas lernen. Es war schwierig zu dieser Zeit. Teilweise hat wirklich auch Verfolgung geherrscht, teilweise Anfeindung aus der jüdischen Gemeinde. Dann Unsicherheit durch falsche Lehren, weil manche das etwas verdreht haben oder etwas hineingebracht hat, was Jesus gar nicht gesagt hat und die Apostel auch nicht gelehrt haben. Und dann war immer die große Frage, wann kommt dieser Tag des Herrn? Warum ist er noch nicht da? Jetzt warten wir und Jesus ist noch immer nicht zurück. Und all diese Unsicherheiten haben dazu geführt, dass man so das eine oder andere wieder angenommen hat. Und daraufhin hat der Autor gesagt, das ist eine gefährliche Entwicklung. Bitte schaut nach vorne und haltet euch an das, was Jesus sagt. Und er hat dafür, weil die Juden da sehr bewandert waren und die Judenchristen auch, er hat dafür sehr, sehr vieles aus dem Alten Testament hergenommen und hat es aufgrund des Alten Testaments erklärt. Und da können wir heute auch die Heilsgeschichte von Gott sehen, wie es Gott im Laufe der Geschichte mit den Menschen, mit dem Volk Israel umgegangen und wie ist das heute. Ja, warum ist der Brief eben für uns heute interessant, obwohl er vor so vielen Jahrhunderten an die Judenchristen geschrieben worden ist? Ich habe es da geschrieben. Er ist eigentlich ein sehr theologischer Brief. Das heißt, er erklärt sehr, sehr viele Ereignisse in der Bibel. Und er zeigt die Zusammenhänge zwischen dem Alten Testament und der Lehre Jesu auf. Er sagt, so gehören die zusammen. Die sind so verknüpft und das ist für uns schon interessant. Und er erklärt, wie beides eben zusammenhängt und warum Jesus durch die Erfüllung dieses alten Bundes, der zwischen Gott und Israel besteht, etwas Neues anbieten kann. Das ist mir sehr, sehr wichtig auch zu betonen. Jesus sagt selbst, es gibt kein Jota, kein Strichlein geht aus dem Alten Testament verloren und trotzdem opfern wir heute keine Tiere mehr. Und trotzdem gibt es viele Dinge, die wir nicht mehr so handhaben. Warum? Nicht deswegen, weil einfach irgendwas weggeworfen wurde und was ausgetauscht wurde. Nein, weil in Jesus dieser alte Bund erfüllt ist. Deswegen dürfen wir einen Schritt weitergehen. Jesus hat sozusagen diesen alten Bund durch sein Leben, durch sein Opfer, durch das, was er ans Kreuz getragen hat, erfüllt. Ein für alle Mal, zack. Kein Tempelopfer mehr und so weiter. Warum? Weil Jesus es erfüllt hat. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen gibt es einen neuen Bund, der einen Schritt weitergeht. Und wo uns Gott etwas anbieten kann, wenn wir auf Jesus schauen. Wir dürfen uns das vorstellen. Und warum ist das für uns so interessant? Ich habe hier eine Grafik dazu gemacht. Wenn ich hier stehe oder predige oder wenn wir untereinander diskutieren oder beten oder unsere Ansichten, dann ist es nicht so. Es wirkt so ein bisschen wie ein Raumschiff, das da herumschwebt. Aber all das, was wir haben, ist jetzt kein Raumschiff, das da herumschwebt, sondern es wird getragen. Es wird getragen durch diesen neuen Bund, durch das, was Jesus gelehrt hat. Und wir sehen, das ist dieses Neue Testament, Gott erscheint uns in Jesus Christus. Bezeugt durch die Jünger, durch die Apostel, durch andere Leute, bezeugt. Die sagen, wir haben es erlebt. So ist es. Wir haben den Herrn gesehen. Und auch diese Säulen schweben nicht einfach in der Luft, sondern es ist, diese Säulen stehen auf dem Fundament des Alten Testaments. Es ist nicht so, dass die einfach herumschweben. Auch die stehen auf dem Fund des Alten Testaments, wo sich Gott offenbart, und zwar an der ganzen Menschheit durch das Handeln an Israel. Es wird mehrfach betont im Alten Testament. Schaut auf Israel, dann merkt ihr, wie groß und mächtig ich bin, und dann merkt ihr auch die Gnade, die ich habe, denn das ist so ein kleines Volk. Und trotzdem werden sie von mir bewahrt und durchgetragen, auch wenn sie nicht immer alles richtig machen. Und da erzieht sie Gott auch. Das heißt, es ist für uns nicht uninteressant, all das im Blick zu haben. Deswegen ist der Hebräerbrief immer wieder interessant. Nun vielleicht eine kurze Zusammenfassung, auch welche Schätze und Aussagen sind da drinnen. Nun zunächst einmal, welche Rolle spielt Jesus überhaupt? Und aufgrund des Alten Testaments und aufgrund dessen, was Jesus tut, wird erklärt, er ist größer als Mose und größer als irgendein anderer Prophet, den die Israeliten so verehren. Und der so wichtig ist. Denn Mose hat das Gesetz hinterlassen und die Juden verstehen unter dem Gesetz die ganze Tora, das sind alle 5 Bücher und nicht nur die Gesetzesanweisungen. Und der Autor erklärt ganz genau, der ist größer als all diese Propheten. Er erklärt auch aufgrund des Alten Testaments, er ist größer als all diese Priester, Hohenpriester, das Priesteramt an sich, denn er ist der Hohe Priester. Das erklärt aufgrund des Alten Testaments. Er erklärt auch, dass das Opfer, das Christus gebracht hat am Kreuz, größer ist als all der Opferdienst, der hier zusammen ist. Also in Christus ist all das erfüllt, was im Alten Testament ist. Von seiner Person her, dadurch, dass er das Fleisch gewordene Wort Gottes ist. Er verkörpert Gott selbst, der als Mensch hierher gekommen ist. In ihm sind all diese Dinge erfüllt. Und er ist es, der die Rettung garantiert, der die Heilung garantiert, der, durch den wir Vergebung haben. Und, was auch sehr schön ist, er vollendet den Schöpfungswillen. Wie kann man das verstehen? Gott macht am Anfang diese Schöpfung. Und dann ruht Gott. Nicht deswegen, weil er müde ist, so wie wir nach einem langen, anstrengenden Tag. Boah, jetzt bin ich müde, jetzt darf ich mich ein bisschen ausrasten. Er ruht, weil die Schöpfung sehr gut ist. Es passt, gibt es nichts mehr zu tun. Aber es ist auch Verantwortung in den Menschen gelegt. Und was macht der Mensch, was macht Adam? Der bringt ordentlich Unordnung hinein. Die Menschheit versaut es ein wenig viel sogar. Und jetzt kommt Jesus und biegt das wieder gerade. In Jesus haben wir den zweiten Adam. In Jesus ist es so, dass die Schöpfung wieder aufgerichtet oder neu geordnet wird. Er sagt, diese alte Schöpfung ist vergangen, das ist nicht mehr aktuell, wir haben jetzt eine neue Schöpfung. Und der Hebräerbrief sagt, jetzt, das ist diese Sabbatruhe, das ist diese Ruhe und dieser Frieden nach der Schöpfung, und es ist alles jetzt vollbracht und erledigt in Jesus, und jetzt haben wir diese Sabbatruhe, und wo es nicht darum geht, dass Gott ein bisschen müde ist, sondern jetzt haben wir diese Sabbatruhe, wo wir Frieden haben in Jesus und Frieden haben mit Gott. Das ist es, wovon der Brief erzählt. Und weil er sagt, all das sind doch gute Nachrichten für euch. Und ihr schaut immer zurück und nicht nach vor und zurück und nicht nach vor, weil das gute Nachrichten sind. Deswegen appelliert er und sagt, bleibt treu, bleibt dran, haltet durch, schaut nicht zurück. Er versucht sie wirklich zu ermutigen und zu stärken, aber auch zu warnen. Und sagt, es tut euch nicht gut, wenn ihr wieder alte Gewohnheiten annehmt, wenn ihr auf das Alte schaut, wo es doch das Neue gibt. Seid beständig im Glauben, und er bringt jede Menge Beispiele aus dem Alten Testament, wo Personen aufgezählt werden, wie sie den Glauben gelebt haben und wie sie durchgehalten haben im Glauben. Und das sind die Schätze, die wir im Hebräerbrief finden und die wir immer wieder auch nach dieser Predigtserie für uns ausgraben können. Sie sind ja da. Ja? Und ja, jetzt, was haben wir heute noch im Kapitel 13 zu erwarten? Ich habe gesagt, es ist ein sehr theologischer, quasi theoretischer Brief. Heute haben wir noch zu erwarten gelebter Glaube. Also der Schreiber schließt den Brief damit und sagt, okay, jetzt habt ihr eine ganze Menge gehört, was erwarte ich mir oder was würde ich mir wünschen oder was würde Gott sich wünschen, wie er zusammen in der Gemeinde lebt und euer Leben gestaltet. Und am Ende stehen auch noch Segenswünsche. Da sind wir jetzt, und das schauen wir uns an, so Vers für Vers. Ja, da heißt es zunächst einmal, gleich im ersten Vers, im Hebräerbrief 13, das ist keine theologische Abhandlung über das Alte Testament, es heißt einfach ganz schlicht und einfach, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Viele Übersetzungen sprechen auch von der Geschwister- oder Brüderliebe. Es geht also darum, wie wir miteinander umgehen. Wir, die wir hier sitzen, und auch die, die im Urlaub sind, sollen auch uns, wir sollen einander mit aufrichtiger Liebe begegnen und uns mit aufrichtiger Liebe lieben. Und da ist natürlich diese Brüder- oder Geschwisterliebe gemeint. Wir sollen aufeinander achten. Das wünscht sich Gott. Denn er hat uns alle sehr lieb. Und wir wissen das auch, wenn wir Eltern sind oder auch wenn wir Geschwister sind, was wünschen wir uns? Wir wünschen dass uns als Eltern, dass die Kinder untereinander gut auskommen. Wir wünschen uns als Geschwister, dass wir mit den Eltern, mit den anderen Geschwistern gut auskommen. Funktioniert nicht immer. Aber das wünschen wir uns. Und Gott wünscht sich das auch für diese große Familie sozusagen. Was steht dann noch da? Es steht, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Nun, genauso wie Gott uns den Auftrag gibt, uns um aktiv zu bemühen, um die Gemeinde, sagt er, es ist nicht ein geschlossener Zirkel, sondern ihr seid auch da als Zeugnis für andere, für Außenstehende. Und auch wir haben ja alles, was wir haben, durch Gott empfangen. Er hat uns aufgenommen. Er spricht auch, Jesus spricht auch vom Gastmahl, das er uns bereitet im Himmel. Er ist der, der so große Gastfreundschaft mit uns haben möchte, der uns einlädt, mit ihm sozusagen an einem Tisch zu sitzen. Das ist auch das, diese Gemeinschaft, das hat zwar noch eine tiefere Bedeutung, aber es ist auch diese Gemeinschaft, die wir feiern im gemeinsamen Abendmahl. Heute ja nicht, aber nächste Woche. Und diese Gastfreundschaft, diese Innigkeit, die Gott mit uns pflegt, sollen wir auch hinaustragen und zeigen. Und diese Großzügigkeit. Ja, was ist noch? Das sind also lauter praktische Anweisungen. Er sagt auch, denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind, fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihre Schmerzen am eigenen Körper spüren. Gott ist das Leiden nicht verborgen und Gott schaut nicht weg. Wie Jesus auf dieser Welt war, er ist immer zu den Menschen hingegangen. Er ist nicht vorbeigegangen an den Leuten. Es war ihm nicht gleichgültig. Und letztendlich ist es auch so, dass in Jesus das Leiden dieser Welt auf sich genommen hat. Leiden ist etwas, das uns begleitet, einfach durch den Bruch zwischen uns und Gott. Die ganze Schöpfung hängt schief. Und die ganze Schöpfung leidet mit. Und Leiden ist nicht etwas, das uns gleichgültig sein soll. Es soll uns schon auch beschäftigen. Jesus hat es beschäftigt, ihm war Leid nicht gleichgültig. Und es geht auch darum, dass wir für Leute, die Leid haben, die in Verfolgung sind, die bedrängt sind, auch beten. Und sie sind auch Teil unserer Gemeinde. Auch wenn sie irgendwo am anderen Ende der Welt sitzen. Die Kirche oder die Gemeinschaft Christi ist nicht nur hier in Mistelbach, ich meine, wir wissen es, aber alles, wir sind ein Leib. Wir haben heute jemanden aus Nepal da sitzen, gell? Und Ecuador, Entschuldigung, ja, Ecuador, weil du für Nepal gebetet hast. Ja, du bist durcheinander gekommen, ja. Aber wir haben heute jemanden aus Ecuador sitzen und du kannst sicher auch sagen, auch eure Kirche dort gehört zum Leib Christi. Gar keine Frage. Ja? Aber auch in Nepal, ja, gibt es auch Christen. Und wir alle gehören zu diesem einen großen Leib und es ist nicht egal, wie es Menschen geht. Ja? Es sollte uns berühren. So, was noch? Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Abgesehen davon, dass die Ehe von Gott eingerichtet und gestiftet ist und daher auch unter dem Schutz Gottes steht, es ist auch so, dass sie auch ein Bild ist für die Innigkeit und Einigkeit zwischen Gemeinde und Christus. Er sagt, so wie die Ehe innig gelebt werden soll und so wie sie von Gott gedacht ist, so innig ist Christus auch mit der Ehe und sie ist nicht antastbar von außen und sie soll auch von innen nicht angetastet werden. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, es ist ein großes Geheimnis, er schreibt von einem großen Geheimnis, aber das ist für ihn das Zusammenleben zwischen Mann und Frau, ist ein Bild für diese Gemeinschaft. Und Paulus schreibt von einem großen Geheimnis. Dann heißt es auch noch, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen, deshalb können wir zuversichtlich sein. Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Nun, es geht einfach darum, auf worauf setze ich mein Vertrauen. Gott letztendlich ist der Geber aller Gaben. Und ich kann dankbar sein dafür und kann diese Gaben verwenden und kann sie natürlich auch haben. Wir alle haben Besitz, aber es ist doch die Frage, wo hängt mein Herz? Man kann nicht Diener zweier Herren sein. Das funktioniert nicht. Ja, wir dürfen das, was wir von Gott bekommen, einsetzen, verwenden, auch einmal zu unserer eigenen Freude. Gar keine Frage. Aber es ist doch sozusagen, was ist mir wichtiger? Mein Hab und Gut oder ist es wirklich Gott? Was ist mir wichtiger, wenn es wirklich darauf ankommt? Was lasse ich zurück? Wir leben hier sehr bequem in Österreich. Für uns stellt sich diese Frage nicht immer so deutlich, weil wir gut versorgt sind. Aber was, wenn es einmal wirklich darauf ankommt? Wen lasse ich zurück? Was lasse ich zurück, wenn es darauf ankommt? Das ist eine Frage, die können wir uns aber auch im Kleinen stellen. Was und wie wir mit unserem Reichtum hier umgehen, den wir zweifelsohne haben in Österreich. Es geht weiter mit Vers 7. Erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündigen. Denkt an all das Gute, das aus ihrem Leben hervorgeht, und vertraut auf den Herrn, wie sie es taten. Nun, da sehe ich zweierlei Dinge. Es ist ein Appell an die Gemeinde. Und wenn ich hier stehe und predige, dann bin ich sowas wie ein Lehrer. Und das fordert mich schon heraus, muss ich ganz ehrlich sagen. Schaut auf eure Lehrer. Ihr schaut jetzt auf mich, aber es ist auch für mich eine enorme Herausforderung. Was soll ich euch bitte vorleben und wie soll ich es euch vorleben? Und mir ist schon klar, es ist nur möglich mit der Hilfe von Jesus. Es ist nur möglich durch die Unterstützung des Heiligen Geistes. Und ich würde nicht sagen, macht alles nach, was ich mache. Das ist eine große Herausforderung. Vielleicht empfindet ihr es auch als große Herausforderung, wenn ihr das hört, wow, puh, dieses und jenes und das sollen wir machen und da sollen wir auf die Leute schauen, die da vorne etwas sagen und predigen und so weiter. Aber ich kann euch sagen, es ist noch eine größere Herausforderung für mich. Es ist wirklich auch, wir kommen dann später noch in einem Vers dazu, wo wir uns das genauer anschauen und wo das auch deutlich wird, warum das so eine große Herausforderung ist. Gehen wir ein paar Verse weiter, da heißt es, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Lasst euch daher nicht von seltsamen neuen Lehren verwirren. Durch die Gnade Gottes werdet ihr innerlich stark und nicht durch Bestimmungen über Speisen, die keinem helfen, der sich danach richtet. Wir haben einen Altar, von dem die Priester und der Gemeinde, ja, die Priester des irdischen Heiligtums nicht essen dürfen. Das heißt, da geht es wirklich um die jüdischen Priester und um den jüdischen Opferdienst und um das Verständnis dafür. Und Gottes Lehre, gute Lehre, hat Jesus zum Mittelpunkt und ist an das Wort gebunden. An das ist sie gebunden. Und das ist natürlich auch mit der Lehre vorher gemeint. Und wenn ich eine Predigt vorbereite, so geht das nicht ohne Zutun von Gott. Und es geht nicht ohne Gebet. Und ich muss mich sehr bemühen, wirklich, dass ich sage, worum geht's. Es geht wirklich darum, auch gute Lehre einzubringen, und die hat Jesus im Blick, die hat den Heilsweg im Blick und sie orientiert sich nach dem Wort. Das ist übrigens auch etwas, was wir im Kurs dann besprechen werden können. Am 10. September beginnt das Wort, also der Kurs Bibelstudium mit Gewinn. Das heißt, ja, wie kann ich die Bibel lesen, dass ich Gewinn daraus habe? Wie kann ich die Bibel lesen, sodass diese Forderung vom Hebräerbrief dass man dieser Forderung im Hebräerbrief auch gerecht wird? Gut, schauen wir noch ein Stück weiter. Wir haben es gleich einmal geschafft, aber ein bisschen müsst ihr noch durchhalten, aber es ist auch spannend, muss ich sagen. Ja, es ist, sollte euch hoffentlich nicht schwerfallen. Früher brachte der hohe Priester das Blut von Tieren als Opfer für die Sünde in das Heiligtum. Doch die Leiber der geopferten Tiere selbst wurden außerhalb des Lagers verbrannt. So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen vor das Lager und die Schande tragen, die er auf sich nahm. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Gute Lehre orientiert sich auch nach dem Erlösungswerk von Jesus und sucht keinen anderen Weg. Das ist auch mit Unannehmlichkeiten verbunden. Wenn du Jesus bekennst, wenn du Gott einforderst, wenn du vom Wort sprichst, draußen in dieser Welt kommt das nicht immer gut an. Es kann zu Anfeindungen kommen, wenn politische Systeme anderer Meinung sind, kann es auch zu schwerer Verfolgung kommen. Es kann im harmlosesten Fall dazu kommen, dass du belächelt wirst. Das ist auch das gemeint, lasst uns diese Schande tragen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendeinen Blödsinn machen oder künstlich Schande herbeiführen oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, dass wir sagen, das Erlösungswerk von Jesus sehen wir, und er hat ganz deutlich gesagt, ich werde von der Welt verstoßen werden, ich werde leiden müssen und kein Knecht ist größer als der Herr. Wir sind zwar gleichzeitig seine Geschwister und trotzdem ist er der Herr. Und es kann nicht sein, dass er leidet, und uns betrifft das überhaupt nicht. Und uns betrifft es auch im Leben. In unserer Gesellschaft ist es so, da ist so ziemlich alles erlaubt. Ja, wenn du Christ sein willst, bist du Christ, ist doch eh egal. Aber rüttel einmal an manchen grundlegenden Verständnissen, die die Gesellschaft momentan aufgebaut hat. Rüttel einmal da mit deinem Glauben. Da ist dann nicht mehr, da darfst du dann nicht mehr glauben, was du willst. Das funktioniert auch bei uns, obwohl wir eine sehr offene und meinungsfreie Gesellschaft haben. Probier es einmal. Geh mal in Opposition dort, wo du sagst, okay, das kann aber nicht der Wille Gottes sein. Und schüttle einmal ordentlich dran. Und wirst du schon merken, ob du Widerstand hast oder nicht. Aber es gibt diesen einen Weg und keinen anderen. Gut. Was steht da noch drin? Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und uns zu seinem Namen bekennen. Das ist ein Appell an uns, an jeden Einzelnen, jeder Einzelne. Danke und bekenne. Danke und bekenne, danke und bekenne. Und es ist jetzt leider kein Spiegel da, weil das gilt natürlich auch für mich. Ich könnte mich vor den Spiegel stellen und sage, danke und bekenne, lieber Thomas. Ja. So. Zuletzt noch, in diesem Abschnitt, Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen, denn über solche Opfer freut sich Gott. Das heißt, das ist es wirklich, was Gott will. Dass wir aufeinander achten, dass wir auf die anderen Menschen achten, das sind die Opfer, die wohlgefällig sind. Und dann habe ich noch, zuletzt, ich habe gesagt, ich werde noch näher darauf eingehen, gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist eure Aufgabe, über eure Seelen, es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen, und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorgen tun können, denn das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Den Appell, der für euch dabei ist, glaube ich, hört ihr heraus. Ich möchte nicht mehr erläutern. Ich bin ja einer der Gemeindeleiter. Der Appell, der für mich drinnen steckt, ist auch sehr deutlich hörbar. Und es ist so, Jesus ist der gute Hirte. Er achtet wirklich auf das Heil seiner Herde. Er kennt alle seine Schafe beim Namen. Er ist es, der alles zusammenhält. Er ist das Haupt, er ist der Hirte, er ist der Leiter. Aber er erwartet das sozusagen von den irdischen Leitern auch. Dass wir gut auf die Gemeinde achten. Dass wir sorgsam mit dieser Gemeinschaft umgehen. Ich sage es euch ganz ehrlich, Gott wird Rechenschaft davon verlangen. Und nein, ich schlafe deswegen nicht immer gut. Es ist wirklich auch etwas, was mich beschäftigt. Natürlich darf auch ich als Leiter mit der Gnade Gottes rechnen. Das habe ich seinerzeit, als ich in die Leitung von Kagran gerufen wurde, schon viele Jahre her, auch bei meinem Antritt gesagt. Ich kann es nur machen, weil auch ich auf die Gnade Gottes hoffen darf. Sonst kann man dieses Amt nicht ausführen. Und es ist schon etwas, wo ich mir Gedanken mache, auch immer wieder. Über den Rest, den Appell, der an euch geht, denkt bitte selber drüber nach. So, und dann habe ich noch eine Bitte, die mir Gott sei Dank, der Schreiber dieses Briefes abnimmt. Gerade jetzt brauche ich eure Gebete besonders, damit ich bald zu euch zurückkehren kann. In dem Fall geht es darum, dass der Schreiber die Gemeinden besuchen wird. Aber ich glaube, das ist sehr allgemein und sehr wichtig. Betet wirklich für uns als auch Gemeindeleitung. Wir sind dankbar für euer Gebet, wir brauchen euer Gebet, wir brauchen auch die Unterstützung durch Gott. Und ja, betet immer wieder für uns als Gemeindeleitung, dass wir auch befähigt werden, gut voranzugehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das merke ich auch in meinem eigenen Leben. Gut, kurz zusammengefasst, es war sehr viel, gell? Habt ihr euch alles gemerkt? Aber man kann es ein bisschen kürzer zusammenfassen. Was steht drinnen? Erstens, achte auf Jesus, steht drinnen. Auch in diesem Teil. Dann erkennst du Gott. So könnte man all diese Dinge zusammenfassen. Achte auf sein Wort. Dann achtest du auf seine Gemeinde, weil das ist drinnen. Er sagt, okay, wir müssen untereinander aufpassen. Schaut ein bisschen auf eure Leiter. Ihr Leiter, schaut auf die Gemeinde. Achtet auf den Nächsten. Ja. Und achte auf dein Leben. Das steht auch drinnen. An gewissen Stellen. Das heißt, achte auf Jesus, achte auf sein Wort. Wenn du auf sein Wort achtest, ist das alles da drinnen. Da ist nichts Neues, wenn du nachliest. Und sei dankbar in allem. Das heißt Gebet und Dankbarkeit. So kann man es zusammenfassen. Aber es ist ein bisschen näher ausgeführt auf manche Situationen im Leben. Und dann bleibt nur noch eines, der Segenswunsch. Der Segenswunsch, den er mitgibt. Und der Segenswunsch, den dürfen wir uns auch für uns in Anspruch nehmen. Da heißt es ganz am Schluss, ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Nicht versorgt einfach, damit ihr tut, was wollt und niemand an ihn denkt, sondern auch um seinen Willen zu tun. Er soll euch mit dem versorgen. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich bitte euch sehr, liebe Freunde, genau auf das zu hören, was ich euch in diesem kurzen Brief mitgeteilt habe. Ihr sollt wissen, dass unser Bruder Timotheus aus dem Gefängnis frei ist. Wenn er bald hierher kommt, werde ich ihn mitbringen, wenn ich euch besuche. Grüßt alle Leiter eurer Gemeinden von mir und allen anderen, die zu Gott gehören. Die Freunde aus Italien lassen euch grüßen. Ich wünsche euch allen Gottes Gnade. Ja, Gottes Gnade und Segen auch dieser Gemeinde Mistelbach. Gottes Gnade und Segen auch allen anderen Gemeinden. Ja, vielleicht können wir wirklich kurz beten.
Vielleicht können wir auch für unsere Leiter beten. Vielleicht können zwei, drei Menschen.
Ja, Herr, möchte jetzt zunächst danken für dein Wort und ich möchte dir danken, dass du so klar darlegst, was wir an dir und in dir haben. Herr, möchte dich bitten, dass du uns da immer wieder berührst im Herzen und dass du uns auch immer wieder auf den Weg bringst, den du dir wünschst und der durch dich zu dir führt. Ja, Herr. Danke für diesen Brief, danke für auch die anderen Worte, die Evangelium, danke einfach dafür, dass du uns nicht im Ungewissen lässt, sondern uns teilhaben lässt an deinen Gedanken, an deiner Gnade, an deinen Plänen, Herr. Wir wollen dir jetzt danken dafür, dass wir Möglichkeit hatten, so frei über den Hebräerbrief zu reden und so viele Dinge anzuschauen, die manchmal sicher herausfordernd waren, die aber sehr viel Gutes in unserem Leben bewirken können, Herr. Und wir wollen dir bitten, dass das auch so geschieht durch deine Kraft und durch deinen Segen. Amen.